und herzlich willkommen zu Folge 33 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Heute sind wieder hier Martin und Tobias. Hi, ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Und ich bin natürlich auch mit dabei. Und ja, wir wollen uns in der ersten Folge im Jahr 2022 mal unserem Verein widmen und schauen, was sich in der sehr, sehr kurzen Winterpause getan hat. Winter-Weihnachtspause. Aber erstmal hier zu euch zwei. Weihnachtszeit, Neujahrszeit gut verbracht. Tobias, wo warst du?
Also Weihnachtszeit habe ich ganz wunderbar verbracht und Silvester war natürlich großartig. Ich war sozusagen auf zwei Corona-konformen Feiern natürlich und habe bis 9 Uhr in der Früh getanzt und ich bin dann halt total verballert sozusagen in den RE 50 von Leipzig nach Dresden gestiegen und das war wie so in alten Zeiten habe ich mich gefühlt wie ein 16-, 17-jähriger junger Hüpfer. Und es war aber wirklich ganz, ganz großartig. Viele neue Leute kennengelernt und auch es war wirklich, wirklich, wirklich großartig. Kann ich nicht anders sagen. So wie früher, und es ist ja auch allgemein jetzt für mich so ein ganz, ganz super wichtiges Jahr, habe ich mir überlegt. Also steht ja gegebenenfalls auch der Umzug nach Leipzig steht an, die Approbationsprüfung steht an. Also privat und auch beruflich stehen natürlich ganz, ganz viele wichtige Punkte einfach auch an.
Na Mensch, und Martin hat im Westen Weihnachten gefeiert zwischen den erzgebirgischen Räuchermännern von deiner Mutter, oder?
Ganz genau, und ich habe natürlich auch den neuen Martin Menne mitgenommen und es ist eine Dauerleihgabe. Nee, leider nicht eingeweiht, aber meine Mutter hat sich auf jeden Fall sehr gefreut, ihn noch zur großen Gruppe zuzustellen. Jetzt haben wir ja zwei Fensterbänke mit Aue-Utensilien. Voll.
Und meinst du, das steht auch die ganze Zeit da oder nur, wenn du kommst?
Auf jeden Fall. Mir werden davon ja auch Bilder geschickt.
Okay. Sehr schön. Ja, dann kann man doch etwas optimistisch mit der Erfahrung aus der Weihnachtszeit, Silvesterzeit ins neue Jahr gehen. Nach 4 Niederlagen für unseren Verein im letzten Jahr steht uns, glaube ich, eine sehr, sehr schwere Rückrunde bevor, auf die sich aktuell die Mannschaft vorbereitet mit Testspielen, auch mit Neuzugängen und natürlich auch jetzt schon mit dem Blick auf die ersten Spiele, was ja jetzt auch schon in einer Woche, nämlich am Samstag losgeht, hier in Hamburg gegen den Tabellenführer St. Pauli, kommen wir ja gleich noch dazu, dann kommt Schalke schon ins Erzgebirge, also der Start ist natürlich hammerhart, aber es hilft ja alles nichts, wir brauchen Punkte und ja, Marc Hensel hat es ja auch schon beschrieben mit einer sehr intensiven Vorbereitung, ich glaube sehr viel Wert wurde hier auch drauf gelegt auf Konditionen, also es war glaube ich auch ein sehr anstrengende Vorbereitung, sind ja auch extra nicht weggefahren, sondern sind im Erzgebirge geblieben und haben sich haben ihre Leistungen jetzt unter der Woche schon zweimal getestet, einmal mit dem Testspielsieg in Halle und jetzt auch gegen Dresden. Und ich glaube, das Spiel gegen Dresden, das hast du dir angetan, Tobias. Kannst du was dazu sagen?
Ja, also ich hatte ja nebenbei noch Online-Seminar und ich habe es mir sozusagen mit einem Ohr mir sozusagen unter einem Auge habe ich es mir angesehen und ich muss sagen, es war katastrophal. Das kann man nicht anders sagen. Also die Tore ganz in den ersten beiden Toren ist einfach die Abwehr einfach überrannt worden mit einem klugen Steckpass ist da Borello einfach durch. Man muss halt sagen, die Spieler sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Es war, und ich muss da sagen, die Mannschaft ist einfach auch in sich zerfallen. Und man hat ja auch danach Marc Hensel gesehen und ich glaube, man muss jetzt nicht irgendwie ein besonderes Menschenverständnis haben, um zu sehen, dass der Mann einfach fertig mit sich und der Welt war. Also das sah aus, also ich will jetzt nichts reinlegen, als stünde kurz vorm Weinen und ich muss sagen, ganz zu Recht. Also da war wirklich psychisch und mental richtig angefasst, weil er das, was er da gesehen hat, war einfach schlicht eine Katastrophe. Und es mögen jetzt wieder einige kommen und sagen, ich male jetzt hier wie den Teufel an die Wand, aber das Spiel ist eine absolute Katastrophe auf allen Ebenen gewesen. Da sind keine vier, fünf Pässe angekommen. Wir haben keinerlei unsere guten Torchancen auch in der ersten Zeit genutzt. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich mich während des Spiels irgendwo auch gefragt, gegen wen wollen wir hier eigentlich gewinnen? Weil da auch gar kein Aufbäumen zu sehen war. Vielleicht waren sie fertig, vielleicht waren sie konditionell einfach durch. Aber ich fand es, ich muss sagen, es war eine ganz, ganz schwere Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Und man muss sagen, Dresden hat gezeigt, sie haben natürlich einen individuell deutlich besseren Kader als wir. Sie sind deutlich besser in Formation, aber es ist auch wesentlich mehr eine Einheit. Und ich denke auch, dass Dresden entgegen ihrer Geflogenheiten in der zweiten Halbserie nicht auseinanderbrechen wird, sondern die werden die Klasse ganz sicher halten. Und bei uns wird es also mit ganz, 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 ganz viel Glück nur noch um den Relegationsplatz gehen. Und so mehr wird es,
also ich würde ja immer nicht so die Testspiele überbewerten, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Dresden ist ja in der gleichen Stellung. Das heißt, für die geht es auch nächstes Wochenende dann schon wieder los. Also von der Belastung her müsste es dann schon ähnlich sein. Gibt es natürlich auch so Kleinigkeiten, dass die einen vielleicht am Vormittag ein bisschen härter trainiert haben als die anderen. Deswegen muss man halt immer bei Ergebnissen dann von Testspielen immer so drauf achten, dass die eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich, dass das Spiel, glaube ich, über 3x45 Minuten ausgetragen wurde. Das heißt, so das Ergebnis würde ich auch nicht überbewerten mit dem 5-0, weil, glaube ich, auch in der dritten Halbzeit dann bei uns auch die A-Jugendlichen gespielt haben. Jetzt weiß ich nicht, wie dann die Dresden-Aufstellung war. Aber trotzdem nach 90 Minuten dann, ich glaube, da wäre das Spiel 3-0 ausgegangen. Das war schon ein Klassenunterschied. Wobei ich dann natürlich auch wieder dran erinnern möchte an das Spiel, was ja noch gar nicht so lange her war, in der Liga bei uns zu Hause. Da hat man jetzt von der überlegenen Dynamo-Mannschaft jetzt nichts gesehen, ne? Sondern das war durch den individuellen Fehler von Martin Mennel halt geschuldet, dass wir das Spiel verloren haben. Aber ansonsten waren wir hier die bessere Mannschaft. Und das hat uns ja auch eher so ein bisschen beflügelt im Dezember, wenn man davon sprechen will, zu sagen, wir können mithalten. Und es gibt auch andere schlechte Mannschaften in der Liga. Und da haben wir ja zu dem Zeitpunkt Dresden auch noch mit dazu gezählt. Jetzt haben sie uns hier abgeschossen gerade. Ja, das Team Glas halb voll wird wahrscheinlich weniger werden in den nächsten Wochen. Aber ich bleibe erstmal dabei. Wir haben in der Hinserie auch gesehen, wir können auch mithalten. Wir sind keine gute Mannschaft, wir werden immer da unten drin hängen bleiben. Und ja, wir brauchen viel Glück, um da unten rauszukommen. Aber es ist jetzt auch nicht schon komplett das Licht ausgeschaltet bei uns, sondern ich glaube, da ist schon noch ein gewisses Feuer in der Mannschaft. Oder Martin?
Wir hatten doch aber auch das Problem nach dem Magdeburg-Spiel, da haben dann manche Leute auch schon, wollten ja manche Leute auch schon die Fahne hissen. Also am Anfang der Saison eine ganz ähnliche Situation. Und ich glaube, dass das sehr schwierig ist, wenn man jetzt auch noch so mental verunsichert ist, ja. Also, weil es läuft in der Liga schon nicht und dann hast du ein Testspiel gegen einen Gegner in Anführungsstrichen auf Augenhöhe oder einer deiner Hauptkonkurrenten und dann verlierst du so hoch, das ist nicht gut. Ja, aber klar, natürlich, wenn man jetzt auf die nächsten zwei Spiele guckt, ne, wenn man jetzt gegen Schalke oder gegen St. Pauli nur einen Punkt holt, dann ist man, glaube ich, auch wieder stabilisiert. Also durch Punkte kann man sich auch stabilisieren und es ist ja auch nach wie vor nicht so, dass es unmöglich ist, die Klasse zu halten. Man muss jetzt einfach nur, weil man muss dann einfach sehr, sehr viele Spiele gewinnen. Wo man dann sonst auch, ja, auch rechnerisch schon in Probleme kommt. Ne? Man steht ja dann auch gegen Sandhausen oder so komplett dann unter Druck.
Ja, also dann würde ich auch mal sagen, für uns schnell abhaken, aber auch für die Mannschaft. Ich glaube gerade, wie du es gesagt hast, Martin, dieses Mentale spielt hier, glaube ich, auch mit. Also so ein bisschen fühle ich mich jetzt so wie in der Phase und ich glaube auch die Mannschaft nach der Niederlagenserie am Anfang der Saison, wo man eben gemerkt hat, dass die Mannschaft extremst verunsichert ist und dann ist natürlich so ein Testspiel, was man mit 5-0 verliert, irgendwie jetzt nichts Positives, was man dann irgendwie gut mit ins nächste Spiel nehmen kann. Also so ein Erfolgserlebnis ist halt enorm wichtig. Ich glaube, das haben wir auch in der Hinserie ein paar Mal gesagt. Gut, wir werden dann nochmal gleich aufs St. Pauli-Spiel zu sprechen kommen. Da kann man vielleicht auch nochmal so ein paar Punkte herausholen, wo wir denn eine Chance sehen, hier in Hamburg doch irgendwie mal mindestens einen Punkt mitzunehmen. Viel werden wir, glaube ich, nicht zusammenbekommen. Aber schauen wir mal. Wer uns auf jeden Fall helfen soll in der Rückrunde, ist Jan George von Jan Regensburg. Ein offensiver Allround-Talent, der jetzt aber, glaube ich, auch schon mittlerweile 32 ist. Schon unter Beweis gestellt hat in den letzten Jahren, dass er ein Zweitligastürmer ist, der Tore macht. Jetzt aber in den letzten Monaten relativ wenig eingesetzt wurde in Regensburg. Zum einen, weil er lange verletzt war, zum anderen, weil natürlich Regensburg auch sehr überperformt hat und da wenig Chancen gegeben hat, für Spieler wieder reinzurücken. Er nutzt die Chance oder er versucht die Chance zu nutzen, jetzt hier in der zweiten Liga in Aue wieder Fuß zu fassen. Was sagt ihr zu dem Transfer? Tobias, du hast wahrscheinlich auch ein paar Daten herausgesucht. Guter Transfer für Aue?
Ja, also erstmal, Jan George ist erst 29. Also, das heißt, ist erst 29.
Ach, das habe ich verwechselt mit Philipp Husina, der noch im Gespräch war. Das hatte ich mir vorhin eben noch angeguckt von Dresden. Da war auch noch im Gespräch. Der war schon 32, stimmt. 29, das ist doch unter 30 ist gut.
Genau, also letztlich gesehen, er hat von 18 möglichen Spielen 3 gemacht und hat insgesamt 3% der Spielminuten belegt und hat sozusagen auch in der Bayernliga 4-mal gespielt und noch 1-mal getroffen. Insgesamt gesehen ist es ein Spieler, der eher so über die Außenbahn kommt. Also ist prima in Rechtsaußen, kann aber halt auch in Linksaußen spielen und so soll vermutlich auch Omas Jaric erstmal vertreten, der unbekannt auf unbestimmte Zeit erkrankt ist. An meiner Stelle übrigens jetzt gute Besserung. Und es ist ein Spiel, Spieler gewesen, der natürlich immer so in 25 Spielen so im Schnitt immer so seine 5 bis 7 Tore gemacht hat und der natürlich in der Saison 16-17 maßgeblich einfach auch am Aufstieg von Jan Regensburg beteiligt war, einfach auch in die zweite Liga mit 10 Toren und 9 Vorlagen. Das ist so ein Spieler, der ganz stark über das gute Auge kommt, der über seine Beschleunigung kommt, über sein Dribbling kommt und einfach auch eine relativ gute Schusskraft hat. Aktuell ist er aber irgendwie gar nicht fit und das hast du einfach auch gesehen. Also der trägt schon auch ein kleines Bäuchlein mit sich rum. Wird, glaube ich, generell jetzt nicht so der schlankeste Spieler sein, kann aber Aue mit seiner Physis natürlich einfach auch ungemein helfen. Und insgesamt gesehen ist es ein okayer Transfer. Guck mal ganz kurz, die letzte Saison hat er halt primär mit dem rechten Fuß getroffen. Es ist ein Stürmer, der primär innerhalb der Box trifft und der mit 17% einfach auch eine recht annehmbare Goal-Conversion-Rate einfach auch hat. Und der, glaube ich, immer so seine 1-2 Chancen pro Spiel im Wesentlichen hat und in aller Regel so circa, also da hat so circa so 2 Chancen und davon verpasst er in aller Regel eine große. Und insgesamt verfügt er über ein ganz okayes Passspiel und hat auch ein ganz okayes Verständnis. Und ich glaube, er kann Omar Sarr, glaube ich, ganz, ganz gut vertreten. Und ich glaube, es ist auch eine der besten Optionen, die wir aktuell halt einfach auch bekommen können für das Geld und für die sportliche Situation, in der wir uns einfach auch befinden.
Eine Meinung zu Jan, Martin?
Ich finde, das ist eigentlich ein sehr guter Transfer. So, was die Statistiken angeht, er trifft in jedem 5. Zweitligaspiel. Was ja schon eigentlich für einen Wintertransfer echt eine gute Person ist. Er kann rechts außen und links außen spielen und Mittelstürmer. Spielt natürlich meistens rechts außen, aber tendenziell auch variabel nach vorne. Und ja, also ich denke, das ist schon halt eher jemand, den man wieder auf dem Zweitliganiveau bekommt. Also wer hat denn gedacht, dass Pascal Köpke, als er nach Aue kam, so durchstarten wird? Also der war ja auch komplett nicht in Form, als er aus Karlsruhe da damals kam, genau. Also ich meine, hat er auch einfach gebraucht und das kann ja auch dann jemand sein, der so vielleicht ab Februar, März dann die entscheidenden Tore macht und ich glaube einfach, jede Verstärkung von nach vorne ist notwendig und ich weiß nicht, wann wir schon mal hier so einen Zweitliga-erfahrenen, also wir haben ja eher nicht so Zweitliga-erfahrene Spieler, wenn die nach Aue kommen.
Ich glaube, das ist
gerade auch in der Winterpause.
Auch genau, auch ein Problem. Ich habe auf MDR gibt es auch ein langes Interview, 5 Minuten mit Marc Hense. Ich glaube, das war noch vor dem Dresden-Spiel, wo er auch nochmal so die Transferpolitik jetzt in der Winterpause beschreibt oder die Taktik, dass sie eben 2 offensive Kräfte suchen aktuell mit diesem offensiven Around-Talent jetzt Jan George gefunden haben, aber nochmal so einen wirklichen Stoßstürmer dann entsprechend suchen. Aber 2 Dinge ist halt wichtig, er muss sofort funktionieren, er muss die Liga kennen, er muss eigentlich auch so die, ja, am besten auch das Erzgebirge oder die Mentalität kennen, soll sich schnell integrieren, weil er halt schnell seine Leistung bringen soll und das halt für einen Stürmer, dass er schnell Tore schießen muss und das ist halt aktuell schwer, weil wo die ganze Liga oder wo auch die erste Liga hinter Stürmern hinterher ist, das heißt der Markt sehr, sehr ausgesucht ist. Und Marc, finde ich, also guckt euch das Interview auf jeden Fall mal an. Wir verlinken es dann danach noch. Auch wirklich so offen damit umgeht, mit welchen Problemen halt Aue als Verein kämpft, um erfahrene Spieler zu holen, die eben jetzt auch nicht mehr dieses Ideal haben, Aue als Sprungbrett zu nutzen, sondern die halt schon eher so ein späteres Semester haben oder sind und entsprechendes Geld verdienen müssen, weil sie eben auch am Ende ihrer Karriere sind. Und natürlich jetzt auch schwer tun mit so einer Aussicht, es könnte auch im nächsten Jahr in der 3. Liga weitergehen. Das ist wohl ein Problem, wo Aue aktuell einige Absagen bekommen hat von Stürmern, wo man gesagt hätte, das Profil passt. Ist halt ärgerlich, aber ist dann eben so. Ich glaube, also die Taktik kann ich nachvollziehen. Ich glaube, ich würde jetzt nicht auf junge Spieler setzen, gerade in den Positionen her. So mit Jan George ein okayer Transfer, aber ich glaube, Tobias, du hast es ja auch gesagt, man muss gucken, was er bringt, man muss ihm etwas Zeit geben, jetzt 1, 2, 3 Spiele, aber mehr Zeit haben wir tatsächlich auch nicht. Wir brauchen schon Stürmer, die dann auch performen. Auf der anderen Seite, lasst uns das nochmal kurz diskutieren. Was mich sehr, sehr überrascht ist, dass wir jetzt eben 2 Stürmer suchen. Antonio Manze hat die Freigabe vom Verein bekommen, war jetzt, glaube ich, bei den Testspielen auch nicht mehr mit dabei. Also der klare Fokus wird auf die Offensive gelegt, was auch wieder nachvollziehbar ist, weil, glaube ich, vorn drin haben wir große Probleme. Aber wie ich finde, nicht weniger Probleme hatten wir hinten drin. Und wenn man sich anguckt, Florian Ballas ist verletzt, Malcolm Kakutalua kommt jetzt gerade wieder zurück, wo wir alle Daumen nur drücken können, dass er eine gute Alternative ist für die Innenverteidigung, da vielleicht auch auszuhelfen oder sich dort irgendwo reinzukämpfen. Aber dass für die Defensive jetzt keiner gesucht wird, das überreicht mich schon. Was denkt ihr dazu?
Ich hätte noch mal eine Sache zu Jan George. Er kommt aus Nürnberg. Das ist natürlich auch nur 2 Stunden von Aue entfernt. Vielleicht war das auch ein Argument für seinen Wechsel. Mhm. Und bei Antonio Manze, das finde ich merkwürdig, dass er die Freigabe bekommen hat, wenn er ausgeliehen ist. Warum wird dann nicht die Leihe beendet? Also ist vielleicht klar, dass den Osejek nicht wiederhaben will, aber also vielleicht ist er einfach nur nicht mehr, also ich weiß es nicht, ne? Ja, aber zu deiner Frage, ich finde, es fehlt überall. Also aber am schlimmsten eigentlich in der Innenverteidigung. So aus meiner Sicht, da ist am wenigsten Stabilität oft drin.
Also guckt euch mal den Kader an von Aue und zählt mal die Spieler halt. Also ich glaube, wir haben acht Abwehrspieler für 4 Positionen, wo dann eben auch ein Kakutalua und Ballas mitgezählt sind. Und haben aber genauso auch, glaube ich, 7 Offensivkräfte, wo auch noch nicht mal Jan Czorc und so Jan Hochscheid mitgezählt sind, weil die noch als Mittelfeldspieler gelten. Das ist schon ein Überangebot. Natürlich an Spielern, die es irgendwie von der Leistungsfähigkeit her nicht bringen. Aber trotzdem, für mich ein Ungleichgewicht, da den Fokus so klar jetzt auf die Offensive zu legen.
Na, man wird irgendwie immer darauf spekulieren, dass Malcolm Kakutalua und Florian Ballas sind ja beides klare Zweitliga-Verteidiger. Man muss ja sagen, wir haben ja jetzt die gesamte Hinserie eigentlich fast nur mit der Behelfsabwehr gespielt. Also ich glaube, deswegen ist es einfach so, dass man wird darauf spekulieren, dass sie einfach fit sind und sagen, okay, das wird dann schon irgendwie auch reichen. So, dass wir halt auch für die Innenverteidigerposition einfach auch Leute spielen, die einfach auch Innenverteidiger sind und nicht irgendwie Außenverteidiger. Mhm. Na, das muss man natürlich irgendwie so sagen. Also, dass man, ja, im Grunde muss man sagen, ich pack's mal in ein sprachliches Bild. Aue ist einfach gerade nur irgendein zusammengeflicktes Schiff und man hofft irgendwie noch schnell in irgendeinen Hafen zu kommen. Ich weiß, es ist heute alles furchtbar düster, was ich sage, aber so finde ich einfach gerade. So ein bisschen so, wie auch gerade das Wetter hier in Dresden ist.
Passt ja zu deinem Namen. Ha, 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 ha.
Ha, ha, ha.
Aber es zeigt halt für mich, dass man eine Taktik verfolgt. Wir schießen vorn ein Tor mehr, als wir hinten kriegen. Und das finde ich halt schwierig mit der aktuellen Kadersituation. Ja, wenn man so die Offensive so aufpumpt und man ja gesehen hat, wie viele Tore wir in den letzten Spielen geschossen haben und wie viele Tore wir bekommen haben, auf jeden Fall auch. Da jetzt zu sagen, nee, wir müssen jetzt unbedingt Stürmer holen und müssen nicht irgendwie hinten die Defensive sichern. Florian Ballas weiß ich jetzt nichts. Weiß jemand von euch, wie da die Aussicht ist, wann er denn wieder zurückkommt? Da habe ich jetzt schon lange nichts mehr gehört. Außer, dass er Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Glaube ich, auch schon ein gewisses Alter jetzt erreicht.
Gestern, 29. Also angeblich ist, bis Ende Januar noch Knieprobleme.
Okay.
Laut Transfermarkt.de, aber da kannst du ja nichts drauf geben auf diese Prognosen, die da immer drin stehen.
Also er hat, es ist absehbar, aber Malcolm Kakutalua ist wieder fit und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch unser zweiter Innenverteidiger dann auch werden, neben Sören Gonta.
Bruder Leichtfuß.
Bruder Leichtfuß, genau.
Okay, ja, leider werden wir in der Rückrunde, du hast es schon genannt, Tobias, auf Omas Jaric nicht mehr zurückgreifen können. Ich gehe mal von aus, auch dass es für die ganze Rückrunde gilt. Es wird nur von einer schweren Erkrankung gesprochen. Natürlich auch nochmal alles Gute, gute Besserung. Trotzdem natürlich auch ja vollkommen in Ordnung, dass da keine Details herauskommen, aber das klingt nicht gut. Oder habt ihr mehr Informationen? Also es ist ja scheinbar auch keine Verletzung, dass er irgendwie umgeknickt, Kreuzbandriss oder so, weil man dann ja ganz offen auch darüber hätte sprechen können und auch sagen können, Verletzung, sondern es wird nur von einer ominösen, schweren Erkrankung berichtet. Das sieht oder klingt nicht gut.
Nein, also ich denke, grundsätzlich gesehen, also ich meine, der Junge ist 19, grundlegend zeigt das aber auch, dass Krankheit uns alle irgendwie treffen kann, dass uns auch, wenn man 19 ist oder wie wir irgendwie so mit Mitte 30, das kann irgendwie jeden treffen und das zeigt letztlich gesehen ja auch, dass eigentlich Fußball ja eigentlich auch bloß eine Nebenbeschäftigung ist und eigentlich auch bloß und dass man, ich finde, man muss immer gut gucken, dass man im Leben einfach auf den Fokus auch auf die wichtigen Dinge irgendwie halt auch lenkt, also Dinge, die einem auch persönlich wichtig sind und ich glaube auch, dass solche schweren Krankheitsfälle, ich meine letztlich gesehen, das kann alles sein, ich hoffe, es ist keine Erkrankung, die potenziell ja nicht mit dem Leben vereinbar ist, das hoffe ich natürlich nicht, aber das kann ich wieder jetzt auch nicht spekulieren, aber ich denke, man muss einfach ein Stück weit immer jeden Tag immer so drauf leben und so irgendwie drauf achten, dass man am Ende des Tages in den Spiegel schauen kann und sagen, jo, ich habe irgendwie alles erreicht, was ich erreichen wollte.
Klingt wie so ein Neujahrsvorsatz in diesen Zeiten jetzt aktuell so, aber ist ja richtig.
Ich habe dazu auch noch eine andere ja, jetzt keine Anekdote, aber ich kenne die Familie von Olaf Bodden. Wir wissen ja, wer noch Olaf Bodden kennt. War ja auch Fußballprofi bei 1860 München und der konnte ja auch einfach ja so ab dem Ende der 30er, seiner 30er Jahre einfach gar nicht mehr spielen, weil er ja schwer an pfeiferschem Drüsenfieber erkrankt ist. Und das ist, glaube ich, einfach echt sehr schlimm. Also natürlich, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, aber auch, wenn es einen dann auch in anderen Teilen der seines Lebens einschränkt. Und ja, ich denke schon, dass es dann auch so, also wenn das so unbestimmt ist, wie das beschrieben wird, ja, dann hat man ja keine Sache, die jetzt wieder weggeht, sondern eher sowas, was dann auch mittelfristig wahrscheinlich auf dem Karriereende hinauslaufen wird.
Das hoffen wir mal nicht. Er hat ja jetzt hier gerade erst die ersten Schritte gemacht im Profifußball und auch mit 19 finde ich ja auch keine schlechten und hat ja auch regelmäßig von Anfang an gespielt. Also nochmal, alle Daumen sind gedrückt, dass er schnell wieder auf die Beine kommt, gesund wird und dann auch natürlich irgendwann mal wieder auf dem Fußballplatz steht.
Ist sogar schon 20 geworden, im November noch.
Wir hatten noch einen anderen Testspieler aus Jamaika, Michael Seaton, von den Sportfreunden Schwarz-Weiß-Rethen, glaube ich. Ist das Regionalliga Nord, glaube ich, oder? Du bist doch da aktiv, Martin.
Ich glaube 25. Wie heißt der Verein?
Schwarz-Weiß-Rethen oder Reden,
glaube ja, ich. Ja, die sind in der Nord, das ist in Niedersachsen.
Und ich glaube 25 hat mal bei Viktoria Köln gespielt und da wird er wahrscheinlich in den Fokus von Dotschev gekommen sein, beziehungsweise vielleicht hat er ihn auch nach Köln geholt. Soll da aber auch ganz gut eingeschlagen sein in der dritten Liga, aber hat dann wohl auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und ist dann jetzt in der Regionalliga Nord angekommen. Wie gesagt, 25, wahrscheinlich so diese Position Stoßstürmer mit, glaube ich, 14 Spielen, 7 Tore jetzt aktuell Regionalliga, aber für mich tatsächlich so von den Daten her nichts, was man jetzt in die engere Wahl ziehen müsste, was uns wirklich nennenswert in den Regionen des Sturms irgendwie weiterbringen würde. Oder seht ihr das anders?
Hat immerhin mal ein paar Spiele in der MLS gemacht.
ja. Auch Nationalspieler, 13 Mal jamaikanischer Nationalspieler. Ein cool Running sozusagen.
Ja, aah also ich finde, es ist einfach mit 25 ist der dann auch schon so alt, dass das klar ist, dass es nicht mehr für den richtigen Profifußball reicht. So. Weil sonst bin ich nicht mehr in der 25 in der Regionalliga. Meistens sind die Leute dann ja noch gehen von der Regionalliga wieder hoch, aber wenn man dann mit 25 in der Regionalliga steckt, dann ne, also das Niveau der Regionalliga Nord ist auch nochmal besonders schlecht, um es mal so zu sagen, das kann man nicht vorstellen, dass das wird.
Mhm. Nee, also ich denke auch, dass Pavel Dotschev, das ist immer so eine kleine Mutti und der holt ultimativ gerne Spieler, die er irgendwie kennt, den er halt irgendeinen einen persönlichen Bezug hat. Also ich kann mich auch erinnern, wie hieß denn dieser eine Spieler? Albert Bunyaku hieß der, glaube ich. Also der mal auch unserer ersten Zweitligasaison in dieser Zweitliga-Dekade geholt wurde, der nichts getroffen hat. Also der dann in der dritten Liga echt gut war, aber für die zweite Liga einfach überhaupt nicht mehr geeignet. Und das wird eher so ein Transfer sein vom Kollegen.
Bunyaku ist jetzt übrigens bei Fortuna, nee, bei Viktoria Köln auch rausgeschmissen worden diese Woche.
Echt, wieso das?
Das weiß ich nicht, aber ich habe das nur mitbekommen. Ehemaliger Bundesliga-Profi rausgeschworen, also freigestellt sogar.
Okay.
Ja, und der ist ja auch schon jetzt 38, aber der war ja auch bei uns gefühlt schon.
ich wollte gerade sagen.
35.
Wie alt musst du jetzt aktuell sein? Hat aber trotzdem noch in der dritten Liga für Viktoria ja einige Tore gemacht, dann auch noch regelmäßig. Ich glaube, Simon Handle, oder? Spielt auch bei Viktoria Köln. Ich glaube, die haben immer zusammengespielt hier.
Simon Handle spielt da auch, genau. Ja.
Ich glaube auch, ne? Genau. Okay, also die Wundertüte bleibt weiterhin offen. Wir warten noch auf einen zweiten Neuzugang, wahrscheinlich ja wohl in Stürme. Zeit ist begrenzt. Vielleicht spielt man auch taktisch damit etwas, aber am Samstag geht es schon wieder weiter mit der Rückrunde. Mal gucken, ob noch jemand kommt. Aktuell haben wir bisher nur einen Neuzugang. Und ja, das erste Spiel wird dann am Samstag sein, hier beim Tabellenführer, ich hatte es gesagt, beim FC St. Pauli am Millerntor. Leider sind keine Zuschauer hier zugelassen, sonst wäre es ja auch eine gute Möglichkeit, hier mal wieder zum Fußball zu gehen. Erster gegen Vorletzter, Schießbude der Nation mit uns gegen die offensivstarke Kraft von St. Pauli. Tobias, was hast du herausgearbeitet? Wie ist St. Pauli zu knacken? Wo sind ihre Vorteile und wo sind ihre Probleme, ihre Problemstellung?
Also Ich möchte das mal so sagen, wir fahren heute auf St. Pauli in eine absolute Festung. Also es ist natürlich sozusagen, dass St. Pauli lange Zeit so der Lieblingsgegner von Aue war, aktuell in den letzten Spielen leider nicht. Und ich muss sagen, ihre Saison ist eigentlich fast nur ein einzelner Siegesmarsch, um es immer ganz polemisch zu sagen. Also von 8 Heimspielen haben sie 8 gewonnen und haben 24 zu 5 Tore geschossen. Ich will mal so sagen, sie sind ausgesprochen heimstark mit einem durchschnittlichen Punkterat von 3. Und sie haben natürlich einfach auch, ja, sie haben natürlich mit Guido Burgstaller natürlich auch einen überragenden Stürmer für die zweite Liga. Und haben natürlich auch mit Daniel Kofi Kiré und natürlich mit 10 Vorlagen und Lead Paquerada mit 5 Vorlagen. Paquerada werde ich auch gleich noch vorstellen, einfach auch, einfach auch super, super Vorlagengeber. Also das muss man ganz, ganz klar sagen. Und ich muss sagen, auswärts sind sie schlagbar, denn ihre Niederlagen, die sie bekommen haben, haben sie nur auswärts bekommen, nämlich 3:1 gegen Paderborn, 1:0 gegen Hannover, 4:0 gegen Darmstadt und 4:0 gegen, den 3:0 gegen Holstein Kiel. Und muss halt sagen, sie generieren zu Hause unglaublich viele Torchancen und lassen im Gegenzug einfach nur sehr wenig Torchancen zu. Die treffen in aller Regel zu Hause mindestens, also im Durchschnitt 3-mal und ihnen gelang es in 50% der Fälle sozusagen einfach auch ohne Gegentor zu bleiben. Und sie haben einfach eine wahnsinnig hohe Goal-Conversion-Rate von 16%. Ich schau mal ganz kurz, genau, beziehungsweise mal ganz kurz, also die Shots-Conversion-Rate ist sozusagen bei Aue bei 5% so in Relation gesehen. Also sie haben einfach, die sind einfach wahnsinnig offensiv stark und insbesondere sie spielen ja ganz viel auch mit einer 4-3-1-2. Also dahingehend sind sie einfach defensiv wahnsinnig, wahnsinnig stabil und haben halt vorne mit Guido Burgstaller einen weit überdurchschnittlichen Zweitligastürmer. Und den will ich aber heute gar nicht vorstellen. Also ich möchte heute gerne Lead Paquerada vorstellen. Das ist nämlich auch ein ziemlich krasser Typ. Also dem ist einfach sehr gelegen. Also der ist einfach komplett auch auf der linken Seite zu Hause. Der kommt aus dem Kosovo und hat zwar nur 2 Tore geschossen, aber schon 5 Assists gegeben. Und er macht pro Spiel in aller Regel so circa 3 wichtige Key Passes und verfügt über eine sehr hohe Passrate, selbst in der gegnerischen Hälfte, und ist aber auch darüber hinaus noch ein relativ starker Zweikämpfer. Und er profitiert dabei ganz stark von seinen richtig starken Flanken, von seiner hohen Freistoßpräzision, einfach auch von seiner sehr hohen Grundunschnelligkeit. Und dadurch kann er natürlich einfach auch Schwächen, einfach auch im defensiven Zweikampf, zumindest in der zweiten Liga, sehr gut, wie soll ich das auch sagen, kompensieren. Also alles im allem muss ich sagen, wenn wir auf St. Pauli einen Punkt holen, wäre das ein mittleres Wunder und ich rechne eher mit einer 13-0 Niederlage.
Okay. Bist du optimistischer, Martin?
Ja, voll cool, dass du Lead Paquerada rausgestellt hast. Das hat ja Sandhausen damals echt richtig wehgetan, dass er gegangen ist. Ja, ich weiß nicht, ich finde das sehr schwierig, sich so, so schon damit abzufinden, dass man ein Spiel schon verloren hat, bevor man da gespielt hat. Also natürlich ist es historisch einer der Lieblingsgegner von Aue einfach und man hat wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren nirgendwo häufiger Punkte geholt. Und ich denke schon, dass man sich mit viel Glück irgendwie einen Punkt ermauern kann oder wie auch immer, ja. Und dabei bringt uns auch einfach jetzt mental nichts, uns darauf einzustellen, heute gibt's die nächste Klatsche, dann brauche ich mir das auch gar nicht mehr anschauen. Das Spiel. So, deshalb sage ich 1-1.
Wir haben ja in der Hinrunde ja auch ein 0-0 war das, glaube ich, ja, zu Hause geholt.
Genau,
super stark, gegen St. Pauli, wo wir ja auch auch noch ganz, also war natürlich noch unklar als Standortbestimmung, was dieser Punkt bringt. Im Endeffekt jetzt nach, glaube ich, 18 Spieltagen sieht man ja auch einen Punkt zu Hause gegen Tabellenersten, die sonst auch auswärts relativ viel gewinnen. War schon gut. Sagen wir mal, ich bin da etwas zwiespältig. Ich kann den Pessimismus von Tobias nachvollziehen, dass ich aktuell wenig Chancen sehe, wie dieses Spiel irgendwie gewinnen werden könnte oder einen Punkt geholt werden könnte. Gerade von der tatsächlich ganz unterschiedlichen Leistungsdichte bei beiden Mannschaften. Ob man jetzt mit Manndeckung spielen müsste und wieder ganz oldschool irgendwie den gegnerischen Stürmern auf die Füße treten sollte. Vielleicht muss man auf das zurückgreifen. Auf der anderen Seite will ich halt auch dran erinnern, trotzdem wieder positiv gedacht, wir haben auch gute Spiele gemacht gegen die Top-Mannschaften. Also wir haben auf Schalke einen Unentschieden geholt. Wir haben zu Hause den HSV im Griff gehabt und nur sehr unglücklich nur einen Punkt geholt, hätten eigentlich hier gewinnen müssen. Also im Zweifel, das ist jetzt wirklich tief herausgeholt, aber vielleicht ist es eine Chance auch davon, jetzt in so einer Underdog-Position jetzt zum Tabellenführer zu fahren, der vielleicht auch ein bisschen überheblich dann an die Sache rangeht und mit Glück und Verstand und einer guten taktischen Einstellung hinten wir die Null halten und vielleicht doch irgendwie mal durch die dann doch auch schnellen Offensivkräfte, die wir haben, uns irgendwas gelingen kann. Also ich glaube, es ist jetzt nicht eine Niederlage, wo wir einfach hinfahren und uns die abholen. Es spricht viel dafür, aber trotzdem sehe ich auch schon Chancen, dass wir da noch was holen können. Ich glaube, alles andere wäre auch schon sehr, sehr kritisch, wenn man nicht irgendwie diesen Mini-Optimismus noch irgendwo hätte. Sonst braucht man gar nicht mehr die Spiele anzugucken.
Das Hinspiel war doch total, ja, total vielversprechend eigentlich. So, ja. Da war ich auch mit meinen Eltern übrigens. Ja.
Bei dem St. Pauli-Spiel?
Genau, ja, da waren sie zu Gast. Und okay.
Ja, es ist halt schon krass, was aus St. Pauli geworden ist. Von, ich glaube, letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, kurz vor Weihnachten, waren sie irgendwie mit 7 Punkten irgendwie am Tabellenende und holen dann in der Rückrunde Punkt für Punkt, dass sie nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und jetzt in der Hinsehe der neuen Saison holen sie auch einen Sieg nach dem anderen und stehen ja vollkommen zu Recht auch in dieser sehr schwierigen Zweitliga-Saison ganz oben top. Aber Martin, auch wir beide hatten eine der schönsten Abende schon am Millerntor. Vielleicht wird das ja wieder was.
Da kommt nochmal der St. Pauli-Fan in dir durch. Man kann es nicht verleugnen.
Ja. Okay.
Gladbach gewinnt ja auch immer bei den Bayern, ne? Muss man immer mal nochmal eine Analogie ziehen. Schau dir mal an, wie schlecht die in der Tabelle stehen in der Bundesliga.
So, das ist Fußball. Und Tobias tippt auf St. Pauli unentschieden. Also wenn ich jetzt in dem Tippspiel tippen müsste, würde ich auch tatsächlich auf St. Pauli tippen. Ich glaube, sonst wäre es schon auch Wahnsinn. Die Hoffnung ist natürlich immer mit, dass wir irgendwie einen Punkt uns ermauern. Deswegen ist das so mal mein Tipp. Mal gucken. Es wird nicht leichter. Dann kommt nämlich schon die Woche drauf Schalke 04 zu uns ins Erzgebirge. Nach dem Testspiel zur Saison oder zur Stadioneröffnung 2018 war es, glaube ich, 2019, 2018. Zum ersten Mal jetzt zu einem echten Ligaspiel. Hinspiel auch 1-1. Kann ich mich auch noch dran erinnern, irgendwie Hertel dann irgendwie kurz vor Schluss noch den Ausgleich gemacht. Auch überraschend, dass wir da mit einem Punkt nach Hause fahren. Was ist denn da von Schalke zu erwarten, Tobias?
Also Schalke ist eine ganz schön ambivalente Mannschaft. Erst einmal sagen, das Spiel findet am 22.01.2022 statt und es startet um 20.30 Uhr und das wäre natürlich ein hammergeiles Spiel gewesen. Und richtig schön mit Bierchen und Bratwurst oder Nudelpfanne, aber das ist ja diese Saison leider gar nicht so. Das drückt ein bisschen auch auf meine Fußballerstimmung. Und muss sagen, dass Schalke relativ schwach gestartet ist, sich mittlerweile aber sich in der Spitzengruppe ganz gut etabliert hat. Die sind heimwärts etwa genauso stark, wie sie auswärts sind. Also heim haben sie 9 Spiele gewonnen, 5 Siege, ein Remis, 3 Niederlagen zu 23 zu 14 Toren. Und auswärts haben sie auch 9 Spiele zu 4 Siege, 2 Remis und 3 Niederlagen. Und dort schießen sie aber bedeutend weniger Toren, also plus 11. Und sie haben natürlich mit Simon Terodde und Marius Bülter einfach auch ein gehobenes Zweitliga-Format vorne drin stehen. Und haben aber auch noch einen anderen sehr krassen Spieler, nämlich Thomas Ovejan, zu dem werde ich ja auch gleich noch was sagen. Und insgesamt gesehen haben sie einfach, es ist ein bisschen so eine Achterbahnfahrt. Gegen Regensburg haben sie 4-1 verloren, gegen Rostock haben sie verloren, haben aber auch Sandhausen 5-2 weggeschossen, haben Ingolstadt 3-0 weggeschossen, haben Düsseldorf 3-1 weggeschossen. Also es ist schon ganz gut, was sie eine ganz gute Saison, und ich denke, sie werden auch bis zum Ende noch um den Aufstieg spielen. Es ist so, dass sie was ihre große Schwäche ist, dass sie gerade auswärts gegen sich relativ viele Torchancen zulassen. Nämlich haben dort eine Expected Goals Against Rate von 1,51, was relativ weit hinten ist im Liga-Durchschnitt. Und können aber trotzdem auswärts besser verteidigen anscheinend, als sie zu Hause verteidigen können. Entspannend ist aber auch, dass sie auch bedeutend treffunsicher sind in der Ferne. Dort haben sie nämlich bloß eine Shot-Conversion-Rate von 7%, was enorm wenig ist. Also alles im allen, Schalke kann man auswärts gut auch in Probleme bringen. Ich finde, sie haben einen sehr krassen Spieler, nämlich Thomas Ovejan. Der kam, der ist ausgeliehen vom AZ Alkmaar, und der Typ ist einfach ziemlich krass. Also so einen guten Techniker in der zweiten Liga zu haben, ist wirklich sehr selten. Also der kann trippeln, der kann gut lange Pässe spielen, der hat eine ausgewogene Ballkontrolle. Der kann, der ist einfach auch stabil in seinen Leistungen und kann einfach auch wunderbar auch das Spiel machen und hat darüber hinaus einfach noch einen sehr passablen Schuss. Also er bewohnt sozusagen spielerisch das linke Mittelfeld und kann man einfach sagen, dass der schon 3 Tore gemacht hat. Aber was viel wichtiger ist, dass er schon 7 Assists gegeben hat und dass er vor allen Dingen auch in der gesamten Hinserie bereits 13 große Torchancen kreiert hat und insgesamt gesehen auch pro Spiel 4 bis 5 Key Passes liefert, was natürlich großartig ist. Also es ist ein großartiger Spieler für die zweite Liga und wenn wir den, ich glaube kaum, dass wir den vollständig im Griff haben werden, aber das ist einfach gehobene Zweitliga-Qualität und ist eigentlich auch ein Spieler für die erste Liga. Alles in allem glaube ich aber, dass wir uns hier gefangen haben werden und dass wir Schalke in Probleme bringen werden und hier zumindest uns einen Punkt ermauern werden.
Optimistisch, Martin?
Ja, Schalke. Das mein erstes Fußballspiel war gegen Schalke übrigens, was ich gesehen habe.
Meins übrigens auch, mein erstes Bundesligaspiel.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, Schalke hat sich ein bisschen gefangen. Also Schalke war am Anfang der Saison richtig, richtig schlecht. Also ich fand auch gegen Aue, wie kann man so spielen? Also da so wenig Druck auf so einen Gegner zu machen, finde ich echt, die hatten echt keinen guten Saisonstart. Die sind tendenziell besser geworden, aber die haben auch schon 6-mal verloren, ne? 6-mal aus 18 Spielen. Ist einfach schon auch ein Brett, wenn du aufsteigen willst. Und naja, sie sind, du sagst, sie sind in der Spitzengruppe, aber eigentlich sind sie auch nur am Relegationsplatz dran, weil St. Pauli hat 6 Punkte mehr, Darmstadt schon 5 Punkte mehr, also sind eigentlich nur auf einem Niveau mit dem HSV und auf einem Niveau mit dem HSV sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere Teams. Also es wird extrem schwierig für Schalke überhaupt auch nochmal in den obersten Aufstiegskampf zu kommen. Ja, und ich finde es schade, dass wir nicht hinkönnen, aber ich habe da nicht viel Hoffnung. Also ich habe sogar bei dem Spiel, glaube ich, weniger Hoffnung als gegen St. Pauli. So, dass wir da was holen. Ist aber auch nur ein Bauchgefühl.
An welchem Wochentag ist das?
Samstagabend ist das.
Samstagabend.
Das ist das erste Topspiel dann auch.
Ah, okay, sehr gut. Ja, schade echt, ne, da hinzufahren. Schönes Schachduell. Das wäre ja zu 100% ausverkauft, obwohl es auch im Fernsehen übertragen.
Im Free-TV sogar.
Genau, also
Free-TV, wow.
Das ist echt schon echt schade, dass wir das nicht erleben können, aber hoffen wir mal, dass wir es dann im nächsten Jahr dann auch nachholen können oder in den nächsten Jahren. Also ich bin da auch wieder, also Heimspiele finde ich immer ein bisschen optimistischer als Auswärtsspiele. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir da auch gegen den Gegner spielen, der mitspielen will, was vielleicht uns dann auch wieder behagt, weil wir dann einfach besser mit dem Spielsystem zurechtkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da eine Überraschung, dass uns eine Überraschung gelingt. Aber Überraschung sagt es ja auch schon, normalerweise verlierst du auch dieses Spiel und dann hast du eben gegen St. Pauli und Schalke keine Punkte geholt. Aber so ein Restrisiko-Optimismus ist dann ja trotzdem halt immer noch bei mir drin, dass man, wie oft hatten wir so in Testspielen, dass wir alles verloren haben und dann ging es trotzdem dann wieder in der Runde, wenn es um Punkte geht, dass sie sich gefangen haben und dann irgendwas den Schalter umgelegt hat und es funktioniert. Da hoffe ich, tatsächlich drauf. Ansonsten geht relativ schnell hier der geht es dann weiter runter. Auf der anderen Seite, es kommt dann, glaube ich, das Spiel in Sandhausen, was ja so spielerisch dann nochmal punktetechnisch das sehr, sehr viel wichtiger ist. Wobei es gibt in jedem Spiel 3 Punkte zu holen und dann sollte man auch eben keine Spiele abschenken, sondern versuchen, in jedem Spiel irgendwie Punkte zu holen. Naja, aber sehr, sehr schwere Spiele, St. Pauli, Schalke. Vielen Dank, Tobias, für die Daten, die du wieder zusammengetragen hast. Schauen wir mal.
Ich würde noch gerne eine Anekdote zu diesem Eröffnungsspiel erzählen. Ne? Da war noch Clemens Tönnies im Stadion und hat auch eine Ansprache gehalten, hat irgendwie gesagt, ja, das war ein guter Tag für Aue, dass Tedesco zu euch kam und das war auch ein guter Tag für Schalke, dass er jetzt zu uns gewechselt ist. Und das war eigentlich ganz witzig. Und ich war auch bei diesem Eröffnungsspiel mit einem Schalke-Freund, den ich an der Stelle mal grüßen würde, weil er uns auch gerne mal hört. Viele Grüße an Ike. Und wir waren auch bei dem Spiel auf Schalke in der Hinrunde. Ja. Das war ja zu meinem Geburtstag und das war auch, glaube ich, echt cool, dass wir da einen Punkt geholt haben. Ne? Das holt man wahrscheinlich nicht häufig in seinem Leben.
Aber es ist ja auch dann der gute Übergang. Wir sind jetzt schon relativ durch mit unseren Themen. Helge der Woche, er hat was, du hast, glaube ich, was vorbereitet, Martin, zu Helge Leonard und einem Posting zu dem neuen Coach von RB Leipzig, nämlich Domenico Tedesco. Bevor du das sagst, habt ihr irgendwie ein Problem damit, dass er Trainer in Leipzig wird? Oder was sagt er zu der Personalie?
Ich finde es mega gut, weil Domenico Tedesco ist eines der Talente im deutschen Fußball. Und er hatte auf Schalke, glaube ich, echt keinen glücklichen Abgang. Und ja, klar, ich meine, ich verstehe auch immer die Kritik, die an seinem Spiel so kommt. Das ist halt limitiert. Er setzt halt sehr stark auf die Dreierkette, auch wenn es nicht immer passt. Aber ich wünsche ihm da alles Gute. Und ja, ich kann dann auch diese Häme nicht verstehen, auch wenn es dann RB Leipzig ist. Also ich habe mit RB Leipzig, was habe ich damit zu tun? Also ich finde dieses Konstrukt generell kritisierenswürdig, aber es ist halt trotzdem Domenico einer, der, also dem Aue einfach viel zu verdanken hat.
Ja.
So.
Also ich finde halt auch, für mich hat er so einen enormen Kredit aus den paar Monaten, bei der, wo er bei uns war, wo er auch mit seiner Art irgendwie sehr überzeugt hat und hat natürlich auch die Punkte geholt, die uns gerettet haben, dass er tatsächlich ja sozusagen machen kann, was er will, oder andererseits ich für alle seine Dienststellungen ihm super die Daumen drücke, dass er einfach ein noch erfolgreicherer Trainer wird und man dann irgendwann sagen kann, ja, diese ganze steile internationale Karriere begann irgendwann mal durch ein Aushilfsengagement im kleinen Erzgebirge bei uns nämlich. Deswegen drücke ich ihm alle Daumen, dass er da erfolgreich ist. Wenn es nicht so klappt, ist es auf der anderen Seite halt gut für uns, dass RB Leipzig irgendwie keine Punkte holt. Aber das kann man, glaube ich, kann man positiv sehen. Was hat denn Helge zu der Personalie gesagt, Martin? Ich krieg's nicht mehr ganz hin.
Ja, er hat den Artikel, einen Artikel aus der freien Presse sozusagen gepostet, wo drüber steht, viel Erfolg, Dome. Und der Artikel hat die Überschrift, ein Stück Wismut-DNA bei RB Leipzig. Und da mal Zitate von Helge Leonhardt aus dem Text. Er ist der richtige Mann für RB, sagt etwa Helge Leonhardt, Präsident des FC Erzgebirge Aue. Beide verbindet eine Männerfreundschaft, so wie es auch Leonhardt ausdrückt. Er hat bei seinen vergangenen Stationen viel gelernt und durchgemacht. Er hat dazugelernt und ist reifer geworden. Seine Feuertaufe hat er in Aue bestanden, meint Helge Leonhardt. Und am Ende wird auch nochmal Clemens Fandrich zitiert. Er sagt, man hat sich nicht aus den Augen verloren. Und ich denke sehr, sehr positiv an die Zeit zurück. Er hat uns damals vor dem Abstieg gerettet, das muss man so sagen. Er hat uns echt super neuen Input gegeben. Das ist, was Clemens Fandrich dazu gesagt hat. Und ich bin auf das Ganze gestoßen, weil ich mal durch den LinkedIn-Account von Helge Leonhardt geschaut habe. Der ist sehr interessant, weil Helge Leonhardt hat eine interessante Melange aus Automobilmarken und Fußballverbänden, die er da folgt. Also interagiert da sehr viel mit Beiträgen von Automobil-CEOs, zum Beispiel dem CEO von Lamborghini, aber auch sehr viel, er liked sehr viele Beiträge vom Saudi-Arabischen Fußballverband und ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist. Also wird es bald eine Kooperation mit Saudi-Arabien geben?
Braucht aber einen Investor.
das könnte man jetzt einfach mal böse, einfach mal.
Kommt der saudische Scheich bald ins Erzgebirge? Genau.
Wird Corona dafür genutzt, dass wir einen Investor jetzt bekommen, weil sonst alle Lichter ausgehen? Fragezeichen. Glaube ich ja nicht. Also glaube ich tatsächlich nicht, dass das dahinter steckt. Aber interessant ist es auf jeden Fall.
Und er sucht anscheinend auch Kontakte nach Dubai. Also interagiert da mit Immobilienhain aus Dubai.
Sehr gut. Ich könnte mir tatsächlich auch bei dieser RB-Geschichte nochmal jetzt zurück auch ganz gut vorstellen, dass das uns als Verein was bringen könnte, wenn man eben dort auf einer sehr verantwortlichen Position jemanden hat, der uns gut gesonnen ist und die Kontakte sind ja auch da, das heißt so im Nachwuchsbereich Definitiv, oder auch in Mannschaftsteilen, die eben nicht den Anschluss an die ersten, keine Ahnung, 15 Spieler schaffen, dass natürlich so ein Sprungbrett über die zweite Liga da auch immer noch was ist und auch die Nähe natürlich auch möglich ist, zu sagen, ob ich jetzt in Leipzig wohne oder in Chemnitz, um in Aue zu spielen. Das ist dann eigentlich irrelevant. Also da könnte ich mir auch sogar gut vorstellen, dass diese Personalie in Leipzig gut für uns ist, weil wir da irgendwie noch unsere Connections ausnutzen können.
Aber dazu habe ich zwei Sachen. Erstmal, die Kooperation mit Spartak Moskau hat ja schon nicht geklappt. Oder habt ihr da irgendwas von mitbekommen? Also
gar nichts.
Eben. Und so, da dachten wir dann immer so, ja, was ist eigentlich mit Spartak Moskau? Also was macht Helge Leonhardt in Moskau? Ich meine, weiß es nicht. Und was ich bei RB Leipzig an diesem System halt extrem kritisch finde, dass sie aus dem Nachwuchs in Sachsen alles abziehen und teilweise ja noch viel weiter und super viele Spieler einfach verheizen. Also die Jugendmannschaften, die haben riesen Auffrischungsraten, wie die das ja immer nennen. Also da werden teilweise die halben Kader ausgetauscht und da, klar, die A-Jugendlichen sind interessant für Aue, aber du musst doch einfach mal sehen, was RB Leipzig vorher mit Jugendlichen irgendwie macht. Also wie viel die Leute einfach verheizen. Das finde ich einfach auch kritikwürdig. Und klar ist es Fußballbusiness, aber die Nachwuchsarbeit von RB Leipzig ist dann nochmal eine andere Kategorie von Leuten irgendwie falsche Versprechungen machen. Ja.
Also eigentlich wollen wir nichts damit zu tun haben.
Eigentlich, ja, eigentlich am liebsten hätten wir wahrscheinlich nur 11 Spieler aus dem Erzgebirge, so, ja.
Also letztlich gesehen ist es ja aber auch bei vielen anderen Vereinen so, dass man da ganz, ganz viele Jugendspieler auch aus Lückenfüller holt und dass die natürlich mit großen Träumen dorthin kommen, obwohl bei vielen Spielern eigentlich auch schon klar ist, dass sie eigentlich keine Chance haben. Selbst bei Vereinen wie Hannover oder Bremen ist das ja eigentlich der Fall. Also man muss natürlich sagen, also wir können mal eine eigene Folge über den Jugendfußball machen, aber eigentlich ist es ja schon so, dass, glaube ich, von den Leuten, die in den Nachwuchsleistungszentren ist, vielleicht nur maximal, ist vielleicht zu 5% den großen, großen Sprung schaffen und ganz viele dann einfach auch in der Oberliga oder in der Regionalliga versanden.
Aber bei RB Leipzig finde ich speziell nochmal was anderes, weil sie gerne dieses Märchen erzählen, die sind ja so gut für den Osten und so wichtig und die holen ja so, machen ja so viel, viel für Talente, bla bla bla. Also so diese PR-Maschine muss man da schon nochmal kritischer hinterfragen, als bei einem in Anführungsstrichen normalen Verein, dessen Ziel jetzt nicht nur ist, ein Produkt am Ende zu verkaufen. Also ich finde, das ist bei RB Leipzig nochmal ein, da sollte man schon nochmal anders drauf gucken als jetzt bei einem klassischen Verein.
Ja.
Gerade weil sie ja dieses Märchen auch gerne so erzählen, wie wichtig sie für den Osten sind. Und am Ende holen sie halt trotzdem fast nur Spieler, die vorher in Salzburg waren.
Da ist was dran, ja.
Außer, wir haben ja auch einen der ein Leipziger Nachwuchs war mit John Patrick Strauß.
Das stimmt. Und ich glaube sogar auch im Nachwuchs sind auch einige, also mindestens mal einer aus der C-Jugend, B-Jugend auch zur RB gegangen. Müsste jetzt auch wahrscheinlich schon irgendwie in der A-Jugend mindestens sein. Ja, vielleicht ist das auch einer, der dann seine Expertise wieder mit zurückbringt zu seinem Heimatverein. Mal gucken. Expertise im Heimatverein übrigens und apropos Sonderfolge, Philipp Haug ist jetzt aufgestiegen zum Co-Trainer. Bleibt weiterhin der Trainer der U17, aber soll jetzt, glaube ich, auch so die Zeit wenn Marc Hensel dann seinen Trainerlehrgang hoffentlich im Februar, März beginnen kann, ergänzt Philipp jetzt seinen Verein als Co-Trainer der Ersten. Also auch wahrscheinlich viel zu tun. Viel
Erfolg. Jetzt ist die Frage, wer sich um Internat kümmert, ne?
Ja, das wird immer verteilt. Da werden ein paar Restaufgaben verteilt und heutzutage ist auch viel ein großes Thema Selbstorganisation, selbstorganisierte Teams. Da müssen halt die 17-Jährigen mal sich selbst ein Training organisieren. Das klappt schon.
Aber die U17 hat ja bis Februar, Mitte Februar keine Spiele.
Ich glaube sogar bis März oder so, genau. Also da passiert jetzt...
Nee, 19.02. Ich kann mal nachgeschaut.
Ah, okay.
Spielen sie gegen Wolfsburg.
Okay. Ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Okay, gut. Dann, glaube ich, sind wir durch die Themen durch, oder? Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Heute ja mal eine etwas kürzere Folge, weil wir keine Spiele in der Nachbetrachtung haben. Ja, auch mal ganz schön, keine Niederlagen so besprechen zu müssen. Und so einen kleinen Funken Optimismus höre ich aber bei jedem von uns dreien raus, oder? Wie seht ihr das? Es muss weitergehen.
Es ist erst vorbei. Es ist erst vorbei, wenn es aus ist.
Es ist erst zu Ende. Es ist zu Ende, wenn es gut ist. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde.
Ah, oder auch von Casper.
Ja, das stimmt. Ich habe es von Casper und dann nachgeguckt, dass es nicht von Casper ist, sondern es ist tatsächlich ein Zitat von Oscar Wilde. Egal, etwas intellektuellen Schwachsinn noch am Ende. In diesem Sinne, wir hoffen auf zwei gute Spiele, auf vielleicht den einen oder anderen Punkt, den wir uns dann doch ermauern und dann hören wir uns zur nächsten Folge mit der Betrachtung des Spiels dann sehr, sehr wichtig gegen Sandhausen. Bleibt gesund.
Ich würde noch was empfehlen wollen. Und zwar kommt diese Woche, ich sage ja jetzt nicht, wann der Podcast erscheinen wird, kommt diese Woche eine Hörfehler-Folge raus über 11 Leben. Nämlich hat der Nick Hassner mit Max Jakob Ost, dem Macher von 11 Leben, gesprochen, diesen Podcast über Uli Hoeneß. Und es gibt ein Interview zur ganzen Entstehungsgeschichte. Und als kleiner Spoiler, es ist auch eine Frage von mir drin. Also hört rein. Empfehlt auch den Hörfehler weiter. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört euch 11 Leben an.
Dauert ein Stück, aber ist sehr zu empfehlen. Genau.
Es gab auch als kleine Anekdote noch dazu, es gab auch eine kleine Diskussion oder als kleiner Spoiler, es gab eine kleine Diskussion in diesem Gespräch über welches Leben man denn noch einen Podcast machen könnte. Und da finde ich sehr schade, dass niemand auf Helge Leonard gekommen ist.
Das machen wir ja dann noch, wenn wir uns mal so ein bisschen gesettelt haben.
11 Leben, die Welt des Helge Leonards, oder was?
11 Autos, die Welt des Helge
Leonards. 11 Mütter.
11 Mütter. Okay, ich glaube, es reicht für heute. Bleibt gesund nochmal. Viele Grüße und bis bald. Macht's gut.
Ciao.